Hallo und herzlich willkommen im Davenport. Wir sind heute gute Soldaten und besuchen Banaba Island. Denn wir besprechen heute für euch die Folge 10 der Staffel 3, laut IMDb mit dem deutschen Titel Der Fluch von Banaba Island und dem englischen Titel Good Soldiers. Es ist die Folge 10 auf der DVD-Box und die Folge 8 in der deutschen Ausstrahlung, weil ja jetzt ab jetzt in Staffel 3 alles durcheinander ist. Ja, und bevor wir richtig einsteigen in die Folge, möchten wir noch unseren Gast begrüßen, denn wir haben heute zu Gast den Peter. Hallo Peter.
Hallo Sabine, hallo Patrick, moin. Bitte verzeiht, ich bin ein bisschen stimmentechnisch angeschlagen, aber ich glaube, es ist noch einigermaßen zu ertragen, oder?
Ja, hallo, also du klingst ganz bezaubert.
Dankeschön.
Ja, und wenn ihr denkt, die Stimme kenne ich doch, ja, dann habt ihr bestimmt Trekkipedia gehört oder den Outer Limits Podcast, weil da ist Peter mit Podcaster.
Ja, wunderbar. Also vielen Dank, Sabine. Ja, ja, also Trekkipedia mit der guten Tanja. Und da sind jetzt aktuell auch, da ist eine Folge noch in Arbeit und eine ist bereits rausgekommen, jetzt wieder dieses Jahr. Also wir starten wieder durch. Und Outer Limits, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist die Besprechung von Outer Limits. Also, aber kommt ruhig rein, hört sich an.
Ja, das macht großen Spaß und hört da gerne mal zu. Außerdem war Peter ja auch schon mal bei uns vor langer Zeit, das inzwischen.
Da ging es noch um abgestürzte Raumschiffe. Heute haben wir ein bisschen anderes Thema. Aber bevor wir ganz einsteigen, Patrick und ich waren Fremdpodcasten. Patrick, wo warst du denn?
Ich war im Retrocast und habe dort den deutschen Fernsehfilm Das Millionenspiel von 1973 besprochen. Das war ein großer Spaß. Das ist das deutsche Running Man sozusagen. Und wenn euch sowas interessiert, dann hört da doch gerne mal rein.
Das soll jetzt sogar wieder neu aufgelegt werden als Kinofilm Running Man. Habe ich letztes Mal einen Trailer gesehen, ja. Ja, und ich war beim lieben Felo zu Gast im Sumpf-Podcast und wir haben nicht über Mesh gesprochen, sondern waren zuerst im Sumpf des Verbrechens. Ich habe mit ihm zusammen über Robert Redford geredet und dem Film Der Clou, das Ding mit Robert Redford anlässlich des Todes von Robert Redford. Und weil es so schön war, war ich gleich nochmal dabei. Und dann haben wir die Planet der Affen-Reihe fortgesetzt mit dem Film Planet der Affen von 2001. Also von Robert Redford zu Marky Mark. Also größer kann der Kontrast nicht sein.
Sehr schön.
Es war sehr, sehr spannend. Ja, und fangen wir an mit den Fakten zur Folge, weil ich weiß keine Überleitung von Marky Mark zu Sequest. Ja.
Aber deswegen bin ich still. Ich ging mir ganz genauso.
Also, und erst Premiere unserer Folge war am 20.12.95 auf NBC und Deutschland Premiere am 15.12.96 auf RTL. Regie führte wieder Jesus Salvador Trevino, den wir zuletzt in der Comeback-Folge von Lieutenant Krieg hatten, in The Company of Ice and Profit. Und Drehbuch ist verantwortlich diesmal allein der Showrunner Naren Shakar.
Ach, gut.
Ja, und auch bei den Gaststars haben wir alte Bekannte. Wir haben wieder Roy Scheider dabei als Nathan Pritchard. Ja, und das ist das letzte Mal, dass er in Sequest auftritt. Also wir nehmen heute Abschied von ihm.
Okay.
Ja, dann natürlich Michael Costello als Secretary General McGuff. Wir haben wieder Andy Stahl als General Stasi. Also den Stasi-General so ein bisschen.
Ja.
Weil so soll er ja rüberkommen. Und dann haben wir James Mathers dabei als Emil Verhacek, dem bösen Wissenschaftler. Er ist Schauspieler und Autor und sein bekanntestes Werk ist Dr. Jekylls Dungeon of Death von 1979, wo er den Dr. Jekyll gespielt hat und auch das Buch verbrochen hat. Ja, und sonst...
Hast du den gesehen?
Nein, aber das, okay. Das war schon so ein bisschen von der Beschreibung. Dann war er Nebendarsteller in Minirollen, in Check, in MacGyver, in Emergency Room. Und dann ist er noch in einem Film dabei, der heißt Space Disco One. Ich habe den Trailer ausgesucht. Der ist völlig Banane. Und auch schon die Beschreibung ist irre. Es ist ein Sequel zu Logan's Run. Darüber hat Felo auch schon gesprochen. Und 1984, also es soll so irgendwie da so in der Zeit spielen. Und irgendwie muss man mit Rollschuhen skaten, um aus dem Weltall auf die Erde zu kommen, die dann in den 1984 Weltraum spielt und dann unterhalten sich die Leute über Battlestar Galactica und finden dann raus, dass sie nur fiktionale Charaktere sind, also so völliger Drogentrip.
Schön, krass.
Schaut euch den Trailer an. Ich dachte, oh, was ist das? Also der ist auf verrückte Leute ist er, glaube ich, spezialisiert. Ganz so verrückt ist nicht die Televisionsvorschau diesmal, weil sie beschreibt eigentlich ganz gut, was in der Folge vorgeht. Und magst du die vorlesen, Patrick?
Das mag ich. Liebe Grüße an Sarah Tamara auch an dieser Stelle.
Von mir auch.
Wieder besucht Bridger die Sequest-Crew und erbittet Hudsons Hilfe in einer geheimen Mission. Tief in makronesischen Gewässern will Bridger Gerüchten über grausame Menschenrechtsverletzungen nachgehen. Punkt, Punkt, Punkt.
Passt. Ja. Passt erstaunlich gut, ja.
Ja. Und verrät auch nicht, verrät außer dem Auftreten von Roy Scheider nicht allzu viel.
Genau.
Echt gute Beschreibung, sodass ich sage, tauchen wir ein in die Handlung und wir tauchen diesmal nicht unter Wasser, sondern wir starten mal wieder an Land. Wir sind im Turner Park in New Cape Quest, Florida. Also das ist ja die neue Hauptstadt von der UEO.
Ja, ich habe auch mal, wir gucken ja immer gerne mal nach Orten, ob ja. Es die gibt. Turner Park in Florida gibt es, glaube ich, 15. Da kann ja nichts weiter zu sagen.
Aber das ist ja wirklich so ein random Park mit so einer random Parkbank, wie es in jedem Agentenfilm der 80er oder 90er hätte sein können, weil wir sehen McGaff, wie er auf der Parkbank sitzt und wartet. Und dann kommt ein mysteriöser zweiter Mann dazu, der gewisse Dr. Emil Verhacek. Das ist so ein Louis Dreyfus-Verschnitt von der Maske her, so ein bisschen. Ja, und dann tauschen sie sich ja aus und er sagt, ja, ich wollte sie doch nicht wiedersehen. Sie sollten doch verschwinden. Wir haben doch alles vertuscht und zerstört. Und er sagt, alles, nicht alles. Da gibt es noch ein kleines gallisches Dorf. Nein, einen Außenposten in Makronesien. Der existiert noch.
Gibt es irgendeinen Grund, warum Ihnen das jetzt einfällt?
Keine Ahnung.
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Warum outet der das überhaupt?
Er sagt, er liegt im Sterben und dann er seine Gewissen noch reinigen, keine Ahnung, oder sagen, ihr solltet vielleicht das auch noch. Oder es hatte etwas, was wir später erfahren. Wir haben ja so leichte Grenzverschiebungen jetzt ständig und diese UEO-Basis ist ja jetzt an Makronesien übergeben worden. Vielleicht deshalb hat er das mitbekommen.
Ja, das könnte ich sagen.
Okay, ja. Ganz kurze Frage, der Wissenschaftler, habt ihr dem das abgenommen, dass der so alt ist oder habt ihr auch sofort erkannt, dass das eine, dick aufgetragene Maske ist?
Ja, klar.
Die sah echt schlecht aus, die Maske.
Auch die Haare waren nicht gut grau, sondern schlecht grau.
Okay, ging also nicht nur bei mir so, okay, gut.
Ja, und dass sie aber eigentlich eine gute Maske haben, das sieht man ja an Deckwirt in einem Jahr, also eigentlich können sie es.
Ja, das war ja damals wirklich, also das war ja immer so. Also das gerade diese Alters-Make-ups, die waren eigentlich nie richtig gut.
Ja, das stimmt. Ja, gut, okay. Das ist schwierig zu machen. Dafür war es okay. Also ich will es nicht zu runterziehen, aber es war halt offensichtlich irgendwie, fand ich, aber es war okay.
Man hätte auch darauf verzichten können, glaube ich.
Ja, also, glaube ich auch.
Ich meine, es war jetzt 15 Jahre her oder so, nehme ich mal an.
Genau. Also, man hätte ihm die Haare grau färben können, oder eine, ich weiß nicht, so eine Glatzenmaske da machen können. Und das wäre dann auch gut gewesen. Da hätte man gar nicht so viel machen müssen. Aber gut, ich will nicht drauf rumreiten, aber es ist mir aufgefallen.
Und dann springen wir zur Seaquest und die sind jetzt im zentralen pazifischen Becken nahe der makronesischen Grenze, also ganz gut. Und sie bekommen Besuch. Ein geheimes Sturmboot von der Sektion 7 kündigt sich an. Ja, und die Sektion 7 sind ähnlich wie die Sektion 31. Die tragen nämlich schwarze Cappies zu den schwarzen Uniformen statt schwarzer Badges und übernehmen gleich mal das Kommando. Also zusammen mit Pritchard, der da auch noch auftaucht.
Ja, das ist ganz interessant. Also im Englischen nennt Hudson die Section 7 Soldaten auch Gestapo. Auf Deutsch übersetzt als Kettenrunde. Ja, und auch Veracek, der erinnert ja vielleicht so ein bisschen an Josef Mengele. Also hier wird schon so ein Ton gesetzt, sag ich mal.
Ja, das ändert irgendwie so die UEO so ein bisschen. Ne? Also oder beziehungsweise ich hatte da so ein bisschen Sternflotte beziehungsweise also unsere positive Seite im Blick und plötzlich kommt ausgerechnet Pritchard, der kommt vorbei und bringt da die in Anführungszeichen Gestapo vorbei und will halt weiter vertuschen. Das malt in Pritchard aber ganz schön dunkel aus, ne?
Ja, total. Also ist auch interessant dafür, dass es sein letzter Auftritt ist, ne?
Ja, wir hatten ja schon langsam so ein bisschen, dass die OEO so ein bisschen dunkle Flecken bekommen hat in Staffel 2, aber jetzt ganz oft in Staffel 3, aber jetzt so richtig krass, so einen großen Bruch noch nicht. Aber ich weiß jetzt, warum Pritchard alle kennt, ja, weil er war in Sektion 31.
Naja, stimmt.
Natürlich, ja.
Ja, und nach diesem Wow-Moment gehen wir erstmal in den Vorspann. Und dann haben wir so eine Art Briefing-Szene mit Ford und Hudson, wo Pritchard sagt, ja, sie müssen mal in makronesisches Territorium eindringen. Also was in den Folgen zuvor noch die absolute Kriegserklärung war, müssen wir jetzt einfach mal machen.
Ja, Pritchard sagt auch, er ist jetzt Sektion 7.
Ja, er ist der Chef davon, also...
Genau, die unterstehen ihm. Ja. Also ich war ein bisschen überrascht, ne?
Also der hat da wohl weitreichende Befugnisse bekommen.
Ja.
Nicht schlecht, ja.
Ja, und das Ziel ist halt dieser Außenposten der Allianz, Banaba Island, der vor 6 Monaten als Wetterstation übergeben wurde. Und irgendwie haben sie halt vergessen, vorher aufzuräumen. Denn sie müssen jetzt etwas Geheimes von dort abholen. Aber er sagt noch nicht genau was. Aber das ist jetzt Ziel der Mission.
Ja, Banaba Island ist auch ein interessanter Ort im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Also die Insel gibt es tatsächlich und die sieht auch ein bisschen so aus wie das, was wir da von Pritchard präsentiert bekommen in seiner Präsentation. Also das passt schon. Mhm. Und die Insel hat eine ziemlich krasse Geschichte, gerade im Zweiten Weltkrieg. Da haben nämlich, also erstmal ist da irgendwie große Phosphatvorkommen oder so, deshalb ist das irgendwie interessant, da Phosphat abzubauen. Und irgendwann sind Japaner dann dahin gekommen, also mit 500 Soldaten und ursprünglich waren da Briten, die sind dann aber abgezogen und ja, sie ließen circa 700 Einheimische und 713 weitere Arbeitsmigranten dabei den Japanern auf der Insel zurück. Und dann heißt es in der Wikipedia so schön, 349 überlebten das nun folgende Terrorregime nicht. Erschießung, Prügel mit Holzknüppeln, Folter mit Elektroschocks und Vergewaltigung waren in der Tagesordnung. Selbst für kleinste Vergehen wie das Abpflücken einer Kokosnuss verhängten die Japaner die Todesstrafe. Eltern schlugen sie vor den Augen ihrer Kinder die Köpfe ab.
Ui.
Also, ich halte auch die Wahl dieser Insel für keinen Zufall.
Mhm. Verstehe.
Und ich habe jetzt nicht das Schlimmste vorgelesen.
Okay. Oh, das war aber schon krass.
Ja.
Okay.
Ich verlinke meinen Wikipedia-Artikel in den Shownotes. Ist halt nicht so schön.
Mhm.
Heute sind die Shownotes eher düster.
Eher passend zur Folge. Ne?
Passend zur Folge halt, genau.
Ja. Und dann sehen wir weiter, wie Pritchard schon einen kompletten Plan ausgearbeitet hat, wie sie da über geheime unterirdische Tunnel in diese Basis eindringen können. Und jetzt erfahren wir auch, dass Ford dort schon mal war, als junger Ensign. Und er erkennt dann halt auch gleich das geheime Ventilationssystem, das alle Räume auf Banaba Island miteinander verbindet. Guter Zufall.
Mhm. Ja, man merkt auch gleich, was für eine Einstellung der zu diesem ganzen Einsatz hat, ne? Dass er irgendwie sich unwohl dabei fühlt.
Ja, und dass er auch was weiß, ne? Also ja. Man sieht sofort, dass er mehr weiß, als was er jetzt gerade sagt. Hm. Und Bridger weiß das halt alles nicht, ne? Er weiß nur, dass er mal da war, aber was er da konkret gemacht hat, scheint er nicht zu wissen.
Ja, und jetzt erfahren wir auch, was das Ziel ist. Baranit-Datenkristalle, die für medizinische Bildarchive genutzt wurden. Und deshalb brauchen sie auch Lukas, weil nur Lukas kann Scanner so modifizieren, dass sie dann diese Baranit-Kristalle auch finden können, die es heute nicht mehr gibt. Also
ja, natürlich.
Aber Lukas sagt doch auch, dass die nicht lange haltbar sind, oder habe ich das falsch verstanden? Was, ich meine, warum nutzt man denn so einen Datenspeicher auf diese Art und Weise? Und naja, okay.
Also ich habe es so verstanden, die haben sich nicht durchgesetzt, weil sie nicht so lange haltbar waren.
Okay.
Also hat man irgendwann was Besseres gehabt und dann hat man sich gedacht, nee, das mit dem Barney, das lassen wir jetzt. Das
okay.
Brauchen wir nicht mehr.
Also haben wir jetzt unser Geheimteam, Bridger, Lukas und Ford, die auf Mission gehen wollen, werden auch von Hudson verabschiedet und dann kommt Deckwood dazu und er will unbedingt mit, weil er fühlt etwas. Das ist so seine ganze Begründung.
Mhm.
Ja, Ford ist wenig begeistert, also der will schon das Team klein halten. Aber Bridger sagt, okay, komm mit. Also das war ein bisschen gezwungen, fand ich.
Ja, war das so eine Anspielung, dass er irgendwelche Psy-Fähigkeiten hat? Weil das kommt ja in Sequest häufiger vor.
Ja, muss ja. Also das, was wir sehen, Deckwood kann davon nichts gewusst haben. Er kann es trotzdem wahrnehmen. Er kann quasi aus der Vergangenheit Szenen empfangen. Ne, also das kann ich mir rational nicht erklären.
War das vorher auch schon mal der Fall? Das war, glaube ich, nicht der Fall bei ihm, oder?
Nur bei Bridger, bei Deckwood noch nicht so. Also wirklich nur nee, bei Bridger. Okay. Deckwood wirkte bis jetzt immer nur sehr empathisch, aber mit halt normalen menschlichen Fähigkeiten empathisch dargestellt. Ja, auch so, weil sie ihn ja so ein bisschen auf so ein kindliches Gemüt, ja. Intellekt noch lange Zeit reduziert haben und er deshalb so empathisch ist. Aber dass er jetzt so die vollen X-Faktor-Fähigkeiten hat, das ist neu.
Ich habe das auch, das muss ich ehrlich sagen, ich habe das verdrängt. Ich habe diese ganzen, ich spüre was, Situationen einfach innerlich ausgeschaltet, dann funktioniert das auch.
Ja, das stimmt, ja. Aber ich finde es im Universe möglich. Ne?
Also, ja, klar.
Wir haben das und das kann schon sein. Und wer weiß, was da in der Gelf-DNA alles noch mit abgelegt wurde.
Mhm.
Was ich ganz interessant fand, war, die tragen jetzt Flecktarn. Und
ja, stimmt.
Sind auch krass bewaffnet. Also, die haben Lasergewehre und Pistolen dabei und so. Also
übrigens, die Lasergewehre haben harten Rückschlag, ne? Das sieht man später. Lasergewehre, alles lange Waffen, ne? Ich glaube, Bridger trägt nur keine, aber ansonsten sind die krass kommandomäßig bewaffnet. Aber ich meine, das ist genau der Einsatztyp dafür.
Ja, die sind beim Feind. Ja.
Ja, übrigens auch das Boot, in das die dann einsteigen. Ich entschuldige, dass ich schon vorgreife. Das ist richtig krass geil. Ich weiß nicht, ob man das schon mal vorher gesehen hat. Also, das ist echt gut gemacht. Geile Kulisse.
Das ist auch das, was vorne diesen Rundlaser hat, mit dem es sich in Sachen reinschneiden kann.
Ja, und an Bord des Bootes sind wir jetzt ja auch. Und jetzt greifen wir auch nochmal den Konflikt von der letzten Folge auf. Also, Lukas und Bridger haben immer noch leichte Differenzen. Und Lukas wirft ihm ja jetzt vor, ja, als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, hast du mich noch runtergemacht, weil ich mich jetzt zum Militär verpflichtet habe. Und jetzt bist du hier der Obermann von Sektion 7 und Vollmilitär, wo du gerade noch gesagt hast, ich bin jetzt nur noch pazifistisch unterwegs und will meinen Sohn finden. Also Lukas ist wieder sehr enttäuscht von seinem Ersatzziehvater so ein bisschen und also das kommt auch gut rüber, der Konflikt, der so zwischen den beiden schwellt. Und dann kommen sie ja nahe der Station und dann sehen wir ja auch riesen Kontaktminen im Wasser schweben. Und da dachte ich, jetzt kommt irgendwas, aber irgendwie fahren sie da durch.
Ja, was ist denn mit den Minen? Was, die waren plötzlich weg, ne?
Das war kein Thema mehr.
Durchnavigiert.
Ja, aber die waren vor denen, man hat das gesehen, die waren sehr, sehr dicht vor denen. Übrigens auch geiles Display an der Seite, wo diese Minen dann nochmal gezeigt werden. Ist echt, also dieses, ich hätte fast gesagt Raumschiff, dieses U-Boot ist richtig gut gemacht. Ich bin beeindruckt, was sie da nochmal aufgefahren haben.
Also ich dachte auch, jetzt kommt hier die übelste Szene, aber nichts kam. Aber wir haben noch andere Szene, weil sie kommen jetzt zu diesem Zugang und der ist verschüttet bis auf so ein kleines Loch, wo das Boot gerade so durchpasst. Und dann haben Lukas und Pritcher so eine Joystick-Steuerung und können da durchsteuern und beugen sich auch so richtig schön zur Seite nach links und rechts, wenn sie steuern. Und dann können sie da problemlos an der Basis andocken, ohne dass jemand auf der Station das mitbekommt. Aber die Fahrt war schon lustig. Ja, da waren auch noch
so Schwebstoffe im Wasser und so. Ja. Das war schon echt ganz cool gemacht.
Alles. Fand ich auch. Mhm. Also CGI schön, also für die damalige Zeit sowieso. Aber ehrlich, werdet ihr da durchgefahren?
Nein.
Ganz klares Nein, oder? Es wäre Wahnsinn gewesen. Man hätte ihn davon abhalten müssen. Selbst wenn das da durchpasst, wer sagt denn, dass man wirklich dahinter einen entsprechenden Hohlraum hat, wo man sich dann wieder normal bewegen kann? Oder man stößt leicht an, bleibt klemm, tot, Ende. Also das war Wahnsinn.
Aber ist halt auch sehr wichtig hier alles.
Ja,
ne?
Okay. Ja, betont die Wichtigkeit der Situation.
Ja, und Roy Scheider ist ja ein super Pilot. Das muss ja auch nochmal rauskommen, dass er super navigieren kann. Ja, und dann sind wir schon auf dieser alten zerstörten Station. Also wir sehen so einen alten, teilweise zerstörten Komplex mit so Gängen, so höhenartig. Und passenderweise hat er aber auch eine unabhängige Energieversorgung, die noch ein bisschen funktioniert, die unabhängig vom Rest der Basis ist, sodass es nicht komplett dunkel ist. Und jetzt geht das los. Also Ford fühlt sich total unwohl. Der bekommt ja auch wie so einen kalten Schauer, als er da das Gelände betritt. Und jetzt geht das los, dass Deckwood diese Foltervision bekommt. Also wir sehen ja da einen anderen Decker einfach, der schreit so. Also man bekommt schon ein sehr beklemmendes Gefühl, aber man weiß noch nicht, wo das richtig hingeht.
Genau, aber wirkt auch schon so medizinisch so ein bisschen.
Ja, also so ein bisschen.
Und man hat da so Metall um ihn rum. Also das scheint irgendwie...
Also ich hatte komplett Folter-Assoziation sofort. Genau. Also an irgendwas anderes nicht gedacht.
Aber warum bekommt er das, wenn er den Felsen anfasst, aber beispielsweise diese Schublade, die wir dann später sehen, nicht? Also ich finde das so ein bisschen inkonsistent, aber... Okay, ich muss das ausschalten. Er sieht das und hat irgendwelche Vorahnungen. So habe ich es für mich zumindest verstanden oder zumindest für mich akzeptiert. Ich weiß, das könnten so Psi-Sachen sein. Aber ja, gut, da sind schlimme Sachen passiert und die wollen das uns zeigen.
Zumal wir wissen ja, die sind eigentlich tot, ne? Also eigentlich auch. Also da müssen wir wirklich, das müssen wir verstucken. Also nicht funktioniert das nicht. Ich fand's aber insgesamt ganz atmosphärisch so. Also du hast ja dann diesen Scanner, der sehr nervig, aber auch sehr atmosphärisch die ganze Zeit piept und dann haben die auch noch diese coolen Lichtstreifen statt Taschenlampen dabei.
Oh ja, das ist mir auch aufgefallen. Sehr geil.
Ja, also das war alles und ich fand auch das Set, also ich meine klar, das sind so hier diese Pappmaché-Höhlen, aber das wirkte auf jeden Fall nicht klein.
Und die Musik war richtig gruselig, so richtig Musik so tief und so.
Auch toll,
So horrormäßig, gruselig. Also hat schon die Stimmung erzeugt, die sie haben wollten. Also definitiv.
Ja, Pappmaché-Höhlen trifft es leider ganz gut. Ich war halt sofort wieder in TNG versetzt. so eine Höhle war das. Aber ansonsten, das muss ich auch nochmal sagen, wirklich diese Röhrenhöhlen oder auch diese Türen und alles, auch dass die Steine, die rumliegen, das ist alles richtig gut gemacht. Die ganzen Szenen sind an tollen Stellen gefilmt und auch da, wo Wolinczek quasi sehr dicht gezeigt wird und im Hintergrund so, ich weiß nicht, heißt es Schärfentiefe oder Tiefenschärfe, auf jeden Fall sieht man im Hintergrund so verschwommen, dass da wirklich tief noch was reingeht, als er sagt, nee, wir sind hier die Einzigen, alles andere ist tot. Also das war eine beeindruckende Kulisse, funktionierte für mich super.
Ja, da haben sie aber noch irgendwie alte Fässer reingestellt und es lag immer irgendwo irgendwas rum und so und das ist schon echt cool gemacht.
Ja.
Ja, dann kommen sie ja in so eine Art größeren Raum, Höhle und dann finden wir ja so eine Art Gefrierkammer, Leichenhalle, wo ja dann so Schubladen aufgehen, die so ein bisschen an Deep Space Nine erinnert haben von der geometrischen Form. Und dort finden sie ja dann so einen tiefgefrorenen, toten Decker. Und dann bekommt Ford Flashbacks und seine Flashbacks sind aber schwarz-weiß. Das fand ich sehr spannend.
Ja, aber ich würde mal sagen, so im Gegensatz zu dem, was Deckwood sieht, sind wir hier einfach Fords Erinnerungen. Ne?
Ja.
Ja, mir ist aufgefallen, dass in einer dieser Erinnerungen, als sie diesen vermeintlich toten Gelf heißen sie, ne? Mhm. Als sie den vermeintlich toten Gelf rausschieben, da klemmt sich Ford, also der Schauspielerin Ford, scheinbar an der Trage, einfach an der rechten Hand, müsst ihr mal schauen, bei 15:34 war es, glaube ich, also 15 Minuten 34, die rechte Hand, und die erschüttelt er dann so, als wenn er sich wirklich geklemmt hat, und die haben es, glaube ich, einfach nicht rausgeschnitten. Passt aber auch. Also ich finde, kann man sich ja auch vorstellen. Es ist ja ganz natürlich, dass man sich irgendwie mal die Hand klemmt und dann merkt, au, und naja, und er schiebt halt diesen vermeintlich toten Gelf raus.
Ja, oder woanders hin, ne? Ja.
Was genau ist, wissen wir ja noch nicht, aber wir sehen, Beracek war dabei. Ja, und Lukas entdeckt jetzt, das ist ja alles UIO-Technologie hier, und stellt jetzt Pritchard zur Rede. Und jetzt erfahren wir was Neues in Universe, dass hier diese Decker-Gentechnologie schon vor der UIO verboten war, und er will jetzt eine Erklärung. Also müssen die ja schon mit diesen Supersoldaten experimentiert haben, bevor die UIO gegründet wurde. Aber in Staffel 1 kam es mir ja so vor, als würde die UIO schon länger existieren, und die Decker kamen erst in Staffel 2. Also das war so ein bisschen...
Ja, aber die müssen ja schon vor der UIO die ersten irgendwie...
Ersten Experimente haben. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie so seltsam.
Da war ja dieser Krieg, für den die eigens gezüchtet haben. Jetzt bin ich mir auch nicht sicher, ob die UIO nachher als Konsequenz aus diesem Krieg gegründet wurde.
Das erfahren wir ja noch nie so richtig. Aber auf jeden Fall, jetzt kommt raus, also UIO hat auch Verbotenes getan und auch verbotene Genexperimente.
Ja.
Ja, und hier erfahren wir noch nicht, was es ist, ne? Aber kann man ja ruhig mal sagen, das ist ziemlich krass.
Ja, genau.
Also das sind wirklich Menschenversuche, die da gemacht werden.
Ja, stimmt nur in Anführungszeichen, es sind Gelf, aber die sehe ich halt auch als Menschen.
Ja. Ja.
Es sind, wie du sagst, es sind Menschenversuche, aber unter der Rechtfertigung, ja, das sind ja keine Menschen.
Ja, zumindest werden die sich das so gedacht haben, ja.
Ja, deswegen passt das Wort Gestapo in der Vorahnung dieser Folge eigentlich ganz gut.
Mhm. Ja, und jetzt erfahren wir halt auch, dass Pritchard, also bevor er großer Kapitän zur See war ja halt beim Geheimdienst und hat diese ganzen Gelf-Experimente überwacht.
Dam, dam, dam. Was ist das denn? Was ist denn da mit Pritchard los?
Die 180-Grad-Drehung
ist das. Das ist schon ganz schön krass, ne?
Das ist krass.
Also sie stoßen ihn jetzt quasi in der letzten Folge nochmal so richtig vom Thron.
Ja, echt.
So. Also ich finde das ganz cool, ehrlich gesagt.
Ja.
Sich das so zu trauen. Kannst du aber auch, glaube ich, nur machen, wenn du diesen Hauptdarsteller nicht mehr als Hauptdarsteller hast.
Ja, das stimmt, ja. Also der hat für mich verloren an dieser Stelle.
Total,
ne? Also es war, er war irgendwie, also am Ende ging das ja dann doch noch so ein bisschen versöhnlich aus, aber will ich den auch mögen? Irgendwie nicht mehr, oder?
Ja, ich finde, es bleibt auch ein bisschen unklar, wie viel er gewusst hat, ne? Aber das ist ja auch schön, ne? So dieses, oh, aber wir haben doch gar nichts gewusst. Wir haben nur sehr eifrig weggesehen und so. Das ist ja auch was, worüber man gut nachdenken kann.
Ja, ganz schlimm.
Ja, und ja, aber es ist natürlich total krass. Also,
ja.
Ja, Bridger war halt beim Geheimdienst. Und jetzt haben wir aber immer auch noch nicht die ganz krassen Experimente gesehen, sondern es liegt nur so in der Luft, ne, würde ich sagen. Also es ist jetzt allen klar, hier ist irgendwie was nicht in Ordnung gewesen, aber was genau gemacht wurde, das kommt erst später raus.
Aber wir sehen schon mal diesen Foltertisch.
Ja, den Foltertisch kennen wir auch. Der war nämlich schon mal da. Und zwar war das der Tisch vom Avatar in der Folge Alone. Der hat da auch drauf gelegen in seinem Krankenhaus. Den haben sie hier nochmal wieder rausgeholt und haben da dann noch so Hand- und Fußfesseln dran gemacht. Also jetzt weiß man, okay, wenn man hier einfach nur Leuten helfen will, klar, muss man auch manchmal fixieren, aber nicht so.
Das stimmt, ja.
Ja. Das ist schon richtig krasser Folter, ja. Und zwischendurch schalten wir auch noch zu Sequest. Denn da gibt es jetzt ein bisschen Action. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also ich fand auch diesen Wechsel immer ganz gut, ne? Die Sequest war so, da war die Action, die müssen sich irgendwie vor den Makronesiern verstecken und sich mit denen auseinandersetzen. Und in den Tunneln war es dann mehr Drama, ja, eigentlich vor allen Dingen. Und es ist tatsächlich so, dass Hudson sich dazu hinreißen lässt, Darwin einzusetzen, um da entsprechend ein paar feindliche Whiskers auseinanderzunehmen. Darwin darf raus und schwimmt dann so um die herum, dass die aneinander prallen und dann explodieren und so. Und auch hier fand ich die Musik ziemlich geil. Da ist nämlich so ein ganz süßes Streicherthema, was diese Darwin-Action da begleitet. Also das hat mir total gut gefallen.
Der hatte wieder seinen coolen Taucheranzug an, also hier sein Taucheroutfit, da hier sein Atemgerät. Und ich fand auch das Design dieser Sonden ziemlich cool. Das hat mich so ein bisschen an die Volonen von Babylon 5 erinnert. Und es hat komplett anderes Design als unsere kleinen runden Whiskers, die ja wirklich nur so Kugeln sind mit Antennen.
Ja, die sehen böse aus einfach.
Oh, ich fand die gar nicht. Ich fand, die sahen anders aus. Die sahen so alienmäßig aus, fand ich. Ja, aber ich fand die ganz hübsch gemacht, wie so kleine Weihnachtsbäume, die da durchs Meer tauchen. Ich fand nur die Logik, die dahinter stand. Man wollte ja Darwin verwenden, dass die eben nicht diese Whiskers angreifen, damit die nicht auffliegen. Und dann sagt aber der Captain kurze Zeit danach, dass jetzt, wo die zwei Whiskers weg sind, werden wir nicht lange mehr geheim bleiben oder so. Also ich weiß nicht, ob das ein kleines Plotloch ist oder so, aber ich dachte mir so, naja, warum denn dann Darwin einzusetzen? Natürlich, um ihn zu zeigen, genau. Um ihn wieder in Szene zu setzen, klar. Ja. Und er hat ihn, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, der Kommunikationsoffizier.
O'Neill.
Genau, O'Neill, der hat ihn quasi mit so einem Handzeichen weggeschickt, was ich dachte so, ach ja, das ist, glaube ich, echt, ne, dieses, wo man so in die eine Hand klatscht und dann mit der Hand quasi so eine Wegbewegung macht. Das ist eine schöne Trainerbewegung, glaube ich, gewesen. Ich weiß nicht, ob es echt ist oder so, aber fand ich glaubwürdig.
Ja, wie im Delfinarium so ein bisschen, ne?
Genau, richtig, richtig, so, genau.
So kennt man das, ja. Und Bridger hat ja in der Vergangenheit auch mit Darwin Zeichensprache da entwickelt, bevor Lukas mit seinem Universalübersetzer kam. Also das war auch ein schöner Rückgriff, fand ich auch. Ja. Und Peter, jetzt hast du Weihnachtsbaum gesagt und jetzt will ich Whiskers Christbaumkugeln.
Ja, stimmt. So. Du hast recht. Ja, genau. Da fehlt halt nur dieses Glas außenrum, aber so innen so mit so Klimbim gefüllt und beleuchtet. Ja, sehr geil. Das ist ein schönes Bild, ja. Aber alles auf einem guten CGI-Level. Also es war eigentlich durchweg glaubwürdig alles.
Ja, mit dem Darwin fremdel ich immer so ein bisschen, wenn er so,
ja, stimmt.
Wenn er so animiert ist, aber der Rest ist schon echt cool, ja.
Ja.
Und der hat ja auch das Tier gesagt. Also er hat ihn ja nicht beim Namen genannt. Ja, eigentlich wissen wir ja, dass Darwin jetzt auch Ensign ist. Sondern er hat ja nur gesagt, das Tier. Also dass er immer noch ihn nicht anerkennt, hatten wir auch und nimmt ihn jetzt als Notnagel. Also das war gut.
Ich hatte auch erst gedacht, das wäre was anderes, ne? Also ich hatte
ich dachte
erst
auch, gedacht, dass also das Tier lassen, sagt, die
haben jetzt irgendwas Neues.
Tintenfisch frei ja, oder sowas.
Who let the dogs out, ja.
Und nicht hier mit dem kleinen Delfin. Ja, und die Allianz auf Banaba Island oder Banaba Station detektiert jetzt halt den Verlust ihrer Aufklärer und gibt eine Meldung ans Flottenkommando raus, dass hier irgendwas komisch ist.
Ja, und die betreiben da auch nicht einfach nur eine Wetterstation, habe ich mir da gedacht.
Ja.
Das ist schon ein bisschen.
Das sieht schon aus wie so eine Aufklärer-Hauschposten, sowas in der Art, ja.
Ja, nee, das ist unsere Wetterstation hier. Hier gibt's nichts zu sehen.
Ja, und unser Team hat auch ein Schweißgerät dabei, wie das A-Team. Weil sie schweißen sich ja jetzt in diese Lüftungsgänge rein, also. Und dann gehen sie ja da durch und dann hat man auch ständig dieses Fiepen noch von diesem Scanner da noch im Ohr. Und Ford bekommt einen weiteren Flashback, eine Erinnerung. Und dann fragt ihn ja auch Bridger nach dem Weg und er kann sich aber nicht erinnern, wo es lang geht. Aber dafür weiß Deckwood, wohin es geht. Also er fühlt, wo sie hin müssen.
Genau, ich habe das Gefühl, dass Ford verschleiern möchte, wo die hingehen sollen, weil man sieht ihn in einem Flashback und man sieht, wo der Doc hingegangen ist und scheinbar weiß er, wo es lang geht, sagt es aber nicht.
Ja, weil ich hatte das Gefühl, sie stehen genau an derselben Kreuzung wie in dem Flashback.
Genau.
Mit diesen Röhren.
Ja.
Jetzt entdecken sie halt dieses teilweise verschüttetes Labor, also man sieht, dass da Zeug noch liegt, man sieht diesen Foltertisch, es liegen wieder irgendwelche Kisten und Felsenstücke auf dem Boden und dann bekommt Deckwood jetzt wieder diese Foltervision und Ford ist auch deutlich geschockt und fragt er jetzt Pritchard, sag mal, warum hast du mich jetzt hier mitgenommen? Ja, also ihn behagt das gar nicht. Und Pritchards Antwort ist ja einfach nur, ja, you're a good soldier. Also du bist ein guter Soldat. Und da haben wir ja gerade dann noch die Spiegelung von unserem Titel. Also wir waren ja alle nur gute Soldaten. Das ist ja auch so ein bisschen seine Ausrede für später.
Ja, und das ist halt auch der Punkt, warum er damals eingesetzt wurde. Ne? Er stellt keine Fragen.
Ja, das wird ja auch so dargestellt immer, dass er so der, okay, in der letzten Staffel ist er so ein bisschen aufgetaut durch die Beziehung mit Henderson, aber vorher war er immer nur der Karrieresoldat, so streng nach Buch und allem. Und handeln und keine Fragen stellen und unbequeme Befehle ausführen, ohne nachzufragen.
Ja, dann ich glaube, der Titel beschränkt sich nicht nur auf ihn, aber beschreibt Ford in dieser ganzen Situation eigentlich ganz gut, ne?
Ja, und auch Bridger im Prinzip, der hat ja auch nur Befehle befolgt, ne?
Ja, aber er sitzt schon relativ weit oben in der, also ich weiß nicht, ob er das damals schon, aber leider hat Bridger für mich verloren.
Ja. Halt aus einer Perspektive einfach.
Ja,
immer,
ja.
Das ist richtig. Im Prinzip das Gleiche, ja. Deckard ist von der ganzen Menschheit enttäuscht.
Zu Recht.
Ja. Zu Recht. Ne? Und das fand ich auch, also er hat das jetzt immer wieder, ne? Und hier geht es jetzt so langsam los und das fand ich auch sehr schön gespielt. Also wie es da in ihm arbeitet immer wieder und wie sich sein Gesicht verhärtet und dann sieht man wieder die Trauer und fand ich wirklich toll gemacht.
Ja. Ja, war richtig gut. Also ich insbesondere, weil er häufig für den Comic Relief da war, hat er jetzt mal hier noch einen ernsteren Einschlag als sonst, also noch viel ernster. Und auch diese ganze Folge, ich wollte es eigentlich fast schon am Anfang sagen, aber ich wollte noch nicht so viel vorwegnehmen. Diese ganze Folge ist dramatisch ernst. Mhm. Und Deckwood macht es nicht leichter, sondern noch ernster. Passt aber alles zusammen, finde ich, bis auch zu dieser Stelle auch alles richtig gut gespielt.
Ja, und die haben jetzt ja nicht nur den Deckwood-Menschheit-Konflikt, sondern wir haben ja jetzt auch wieder den Lukas-Konflikt und diesmal nicht nur mit Pritchard, sondern auch mit Ford, weil er ist ja von beiden total enttäuscht jetzt, ja, und kauft ihn ja die Ausrede nicht ab, mir wart nur gute Soldaten und sagt ja auch, warum wurde denn keiner von den Tätern bestraft? Also bringt jetzt hier so auch diesen Generationskonflikt auf, den man ja auch hier so dann sagen kann, ja, zu seinen Großeltern, ja, was wart ihr denn? Wart ihr denn auch nur gute Soldaten? Also das greifen sie ja hier richtig gut auf.
Ja, die Fragen sind alle berechtigt.
Ja.
Und dann hat Lukas ja jetzt auch noch das Problem, in Anführungsstrichen mit Deckwood, dass der auch in Konfrontation zu ihm geht. Ne? Also der ist quasi zwischen allen Stühlen, ist moralisch komplett enttäuscht und ja, das ist schon alles ganz schön bitter.
Ja, und um das aufzubrechen, gehen wir nochmal kurz zur Sequest, weil jetzt bekommen sie Besuch von einem Allianzjäger und statt jetzt ein Fluchtmanöver zu machen, geht Hudson voll auf Kollisionskurs und schießt dann auch den Jäger mit so Fangarm-Torpedos, also mit so Kreppler, versucht ihn da zu fangen. Der Jäger will sich nicht ergeben, versucht freizukommen und explodiert dabei an Überlastung. Also spätestens jetzt merkt die Allianz, dass hier nicht nur Delfine unterwegs sind.
Ja, und die gehen dann ja auch direkt in Alarmzustand.
Ja.
Ne? Und jetzt werfen sie endlich mal ihre Scanner an und finden dann den geheimen Komplex, auf dem sie die ganze Zeit saßen. Und detektieren auch quasi, dass da jemand im Belüftungssystem ist. Ich glaube nicht genau wo, aber sie wissen jetzt auf jeden Fall, da sind Eindringlinge unterwegs.
Genau, die gegnerische Lieutenant, die ist auch, das ist richtig gut. Die funktionieren für mich. Und auch wenn die so, ich sag jetzt mal auch dunkle Uniform und so weiter, auch diese ganzen Sachen und die Befehlston und so weiter, auch wenn das alles so sehr harsch und militärisch ist, auch die sind für mich gar nicht mal so die Bösen. Im Grunde gibt es hier gar keinen Bösen mehr, habe ich das Gefühl. Aber das sind halt unsere Gegner und das wird uns auch klar dargestellt. Aber die funktionieren für mich. Ne? Die sind, diese Frau, die ist hart und die ist kein Versager, was uns auch ganz häufig vorgeführt wird. Die ist kein Versager, das funktioniert, die scheitert zwar an einigen Stellen, aber auch sie ist ein guter Soldat. Ne? Aber auch kein, also die ist zwar streng und so weiter, aber auch kein Bösewicht im eigentlichen Sinne. Ne?
Die ist keine Sadistin oder irgendwie sowas, ne? Ja. Total, ja. Derweil ist Deckwood jetzt richtig wütend geworden und macht halt allen Vorwürfe, insbesondere Lukas. Und das fand ich ganz interessant. Es gibt einen Rückbezug auf Smoke on the Water, die Folge. Als er da mit den anderen Deggern vor allen Dingen in diesem Club mit Rachel rumgehangen hat. Und da sagt er, im Englischen ist das noch ein bisschen schöner, Rachel told me monotones are bad. Also da werden die Nicht-Degger als monotone bezeichnet. Mhm. Beziehungsweise mono, also tonisch
monochrom.
Im Sinne von Klang, sondern im Sinne von Optik, ne?
Genau, monochrom ist es in Deutsch.
Genau, ja.
Was ich gut finde, ich hab's sofort verstanden, was damit gemeint ist. Also wirklich, funktioniert von vorn bis hinten für mich.
Funktioniert da super und ist auch nicht mal herabsetzen. Finde ich auch ganz
schön. Stimmt, ja.
Also sagt schon was aus über die Andersartigkeit, aber es ist kein wirklich herabwürdigender Begriff. Also, so ein bisschen, aber nicht.
Nee, ich finde es gar nicht. Es ist beschreibend. Aber beschreibend, wie so ein Kind sagen würde, die Einfarbigen. Also das ist gut gemacht.
Ist echt gut gemacht, ja.
Ja, und sie hat ja damals auch gewarnt, ja, die haben uns ganz viel Leid angetan. Und da dachten wir ja noch, es war hier nur diese Apartheid-Rassismus-Sache mit hier Menschen zweiter Klasse und dass sie halt hier das Kanonenfutter waren und dann später eingesperrt waren oder dass sie die Diener waren. Aber jetzt mit diesen Menschenversuchen kommt ja nochmal ein ganz anderes Niveau in diese Geschichte rein. Was noch viel, viel krasser ist und was ja auch ihm jetzt erst so richtig klar wird.
Ja, es bedingt sich ja gegenseitig, ne? Also wenn du mit dem Rassismus anfängst, dann kommst du auch irgendwann zu sowas.
Ja, und er verprügelt die Wand jetzt in seinem Schmerz. Und findet da diese Datenkristalle, die sie die ganze Zeit suchen, durch Zufall.
Was für ein Zufall, was für ein Riesenzufall. Ne? Die haben ja diese Hightech-Ausstattung, sind schon in der Nähe und er prügelt zufälligerweise an die Stelle, wo er dann auch spürt, dass er ganz dichter ist. Und dort ist das versteckt worden. Übrigens auch die Wunden, die er dadurch auf seiner Faust trägt, jetzt gut gemacht und auch später, als sie dann eben nicht mehr akut sind, auch gut gemacht. Also Maske, alles top.
Ja, das ist erst frisches Blut, ne? Und dann nachher ist es halt verwischt und so ein bisschen angetrocknet und so. Und das ist natürlich auch hart. Also finde ich auch heftig in der Inszenierung.
Ja.
Ja, und dann schauen sie sich ja diese Experimente an, statt abzuhauen, aber okay. Und dann sehen wir ja, sie haben ja so, es gibt ja diese Echsen, wenn man den Gliedmaße abtrennt, dass sie nachwachsen. Und solche Experimente haben sie jetzt ja auch mit den Deckern gemacht. So eine Art Genexperimente, dass sie so regenerative Fähigkeiten entwickeln. Und was das richtig krasse war, sie haben ja den Soldaten, den Deckwood-Soldaten, ohne Narkose, ohne alles, die Gliedmaßen abgetrennt, um halt gefechte Situation zu simulieren und dann ist ja so ein kleiner Arm nachgewachsen.
Und der soll innerhalb von 7 Stunden komplett mit Knochen und allem vollständig wieder nachgewachsen sein, wird berichtet.
Ja, also die absoluten Supersoldaten, die unkaputtbaren, wollte man hier halt jetzt züchten und das wirft ein richtig, richtig böses Bild auf die OEO jetzt. Und auch auf Pritchard, der ja das gewusst haben muss, also vielleicht nicht alles, aber er wusste ja, wohin sie hinwollen, in welche Richtung.
Bitte, also richtig, richtig dunkel jetzt.
Ja, und jetzt durchschaut ja Lukas auch den Auftrag. Ja, er sagt ja, okay, wir sollen die Daten bergen, wir sollen sie nicht vernichten. Und ihr wollt das einfach weiter vertuschen, weil die Daten sind einfach zu gut. Und weil sie hätten das Ding ja auch einfach irgendwie sprengen können unterirdisch. Aber nein, sie mussten ja die Daten sichern.
Das ist übrigens auch eine Frage, die ich mir von Anfang an gestellt habe. Wenn die das vertuschen wollen, warum müssen sie die Daten holen und nicht das ganze Ding unter Wasser setzen? Und die Sache ist vorbei. Also ich verstehe es nicht ganz, aber nochmal auf der anderen Seite, was du irgendwie auch gerade gesagt hast. Aus wirklich verbrecherischen Regimen entstandene Informationen dienen uns heute noch in der Medizin als Grundlage für beispielsweise Erfrierungswissen, dass wir wissen, wie wir Menschen am Leben erhalten oder was die Grenzen sind. Das wissen wir tatsächlich aus solchen verbrecherischen Experimenten. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dann am besten vielleicht noch was Positives rauszuziehen. ich setze das mal in Anführungszeichen, weil ich auch ein ganz großes Fragezeichen dahinter stelle, weil ich selbst keine Antwort auf dieses ethische Dilemma habe. Ne?
Ja, da sind wir halt auch wieder bei Mengele. Ne?
Genau.
Und ja, das ist wirklich eine krasse Frage. Also ich halte die, also ich, die ist fast unauflösbar. Ne? Kannst sagen, ja, wir wissen das jetzt und das ist auch gut und damit können wir heute Gutes tun. Du kannst genauso gut sagen, ja, das ist auf eine Art und Weise entstanden, dieses Wissen, das darf man eigentlich nicht irgendwie weiter nutzen. Und ja, ich glaube, da reden Philosophen
ja, stimmt.
Seit Jahrzehnten drüber. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, selbst wenn man vielleicht zu keiner Lösung kommt.
Ja, und wir haben hier eine bei uns lief Sonntagnachmittags Science-Fiction-Serie. Und die machen so ein Fass auf. Also das ist schon echt der Hammer. Ja, und es müssen ja noch nicht mal jetzt hier Mengele Experimente sein. Ich weiß nicht, Peter, du bist ja auch so ein bisschen im wissenschaftlichen Bereich, medizinischen Bereich unterwegs. Mhm. Kennst du HeLa-Zellen?
Ja, nicht, tut mir leid.
Das sind so, also HeLa-Zellen sind so eine Zelllinie, die die ganze Welt benutzt, die auf Krebszellen basieren.
Ach, ja.
Und zu,
genau. Ja, ich weiß, was du meinst.
Mhm. Ja, und die stammt von Gebärmutterkrebs von einer schwarzen Frau, Henrietta Lack. Und die hat man damals untersucht und ihr hat man immer wieder Zellen entnommen, um halt dann diese Zelllinien zu züchten. Auch ohne Betäubung und ohne, dass sie davon wusste und dass man sie da irgendwie gewürdigt oder entschädigt hat. Also selbst jetzt in unserer Wissenschaft ist es noch gang und gäbe.
Ja, es ist schlimm. Es ist furchtbar. Und ich finde gut, dass es Medien gibt, die darauf aufmerksam machen.
Ja, und jetzt, bevor wir noch weiter in dem Dilemma sind, wird es ja jetzt wieder gut aufgebrochen, weil jetzt kommt ja wieder ein bisschen U-Boot-Action an Bord der Seaquest, weil jetzt kommt ein größeres Schiff mit General Stassi und dieses Schiff sah cool aus. Das sah ja aus wie so ein bisschen wie die Feind unter Wasser.
Absolut, ja. Diese habe ich genau so empfunden. Die sah absolut identisch aus wie die Feind, also von der Form her. Ja.
Und die haben wir jetzt das erste Mal gesehen, so als großen Zerstörer von der Allianz, so das Gegenstück zur Seaquest. Ja, und die Seaquest täuscht jetzt eine Rettungsmission vor, also den kleinen Zerstörer, den sie vorher noch zerstört haben mit ihren Manöver, sagen sie, naja, wir haben gemerkt, dass hier einer in Seenot ist und wollten denen nur helfen und deshalb sind wir jetzt hier auf dem Gebiet und jetzt haben wir leider einen Getriebeschaden.
Ja. Genau, dann soll Piccolo nochmal den schlechtesten Kurs der Welt berechnen. Das fand ich auch sehr gut.
Ja, aber vorher gab es ja auch dieses Gespräch mit diesem gegnerischen Commander von diesem Schiff. Und das war auch gut gespielt, auch von diesem Commander. Und zwar, die machen ja so eine beziehungsweise der Commander schlägt vor, ja gut, dann brauchen sie ja nicht mehr hier zu sein, alles gut, sie können jetzt verschwinden. Und dann sagt er, ja, wir haben ihnen einen Schaden. Okay, dann biete ich ihnen als Gegenleistung an, dass wir sie in den nächsten Hafen nehmen. Und der Captain der Sequel, wie heißt er denn nochmal?
Hudson.
Der Ironside, ne? Der Hudson, der sagt, okay, gerne nehmen wir das an. Und der Commander des anderen Schiffes, der guckt so ein bisschen überrascht, so, echt? So, wirklich? Und lässt sich quasi dadurch täuschen. Die haben sich halt ein bisschen Zeit erkauft. Und es funktioniert. Das ist ein gutes Spiel. Also ich mag das.
Ja, und jetzt wird es auch bei unserem Suchteam langsam brenzlig, weil die Allianz schickt jetzt Suchteams los, haben gemerkt, okay, also wissen sie anscheinend doch von dieser Lüftungsanlage, weil sie sagen, da sind Leute. Und Lukas scannt jetzt auch die Verfolger und dann kommt jetzt so eine Szene, dass Deckwood nicht mit ihm mitgehen will, ja, weil sie sind ja alle böse. Dann kommt ein wildes Lasergeballer und Richard lässt noch Sprengfallen anbringen und dann schießen die einen mit grünen Lasern und die anderen mit gelben Lasern und Ford will sich jetzt für Deckwood opfern und sagt, ja, wenn er nicht geht, bleibe ich auch hier, ich lasse ihn nicht alleine sterben, so nach dem Motto. Ja, und dann besinnt Deckwood sich und will dann doch mit ihnen zurück an Bord. Und dann gibt es noch mehr Lasergeballer und Explosionen und die Flucht gelingt und das böse Labor wird gesprengt und das Sturmboot fährt zurück zur Seaquest. Also wir sehen auch nicht, wie sie im Rückwärtsgang aus dieser kleinen Öffnung wieder rauskommen.
Genau.
Ja. Obwohl, jetzt können sie sich den Weg ja auch freischießen, wenn sie wollen. Also jetzt müssen sie ja nicht mehr unauf.
Ja, aber wenn sie sich den Weg freischießen, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass sie sich selbst verschütten. Ja.
Stimmt auch.
Also, schwierig. Aber gut, okay. Es funktioniert. Es funktioniert.
Gut fand, die Define kann sich in drei Boote teilen. Also das war richtig geil. Dieses Allianzboot teilt sich jetzt in drei Boote auf und dann haben wir ja noch nicht unsere Subfighter gehabt, diese Folge. Also muss jetzt Fredericks mit den Subfightern los und Piccolo auch, weil wir haben ja Brody nicht mehr und die machen jetzt einen Unterwasser-Gegenangriff und jetzt gibt's richtig wilde Unterwasser-U-Boot-Flugmanöver-Action mit Torpedos und wir werden angeschossen und dann doch nicht getroffen und hin und her. Also es geht richtig ab. Und Piccolo kann fliegen, den Unterwasser-Chat jetzt auf einmal.
Ja, obwohl er eigentlich nicht qualifiziert ist, sagt er noch.
Jawohl, er hatte 40 Stunden quasi Flugzeit. Und das sieht aber der Captain eigentlich nicht als angebracht. Aber die andere Kollegin ist ja, also alleine da draußen wird das nicht ohne ihn schaffen. Warum hat er überhaupt so eine Sonnenbrille auf?
Das ist eine Dyslexiebrille.
Ach,
die hat er von Aston bekommen.
Ach, da habe ich noch nicht gesehen, die Folge.
Ja, ja, also er hat Dyslexie und der Hudson auch und Michael Ironside übrigens auch. Und darum ist das da mal eingeführt worden. Ja.
Das finde ich cool.
Habe mich auch gefragt, warum er die ausgerechnet absetzt, wenn er da so ein Ding navigieren muss, aber gut.
Okay.
Und jetzt kommt auch das Team um Bridger wieder an Bord und da auch wieder Musik, ne? Also da wird das Secret-Theme so richtig bombastisch einmal gespielt. Das fand ich auch total krass. Also da hatte ich so richtig von der Musik her Kibu-Gefühl.
Ja, das war gut.
Das war echt cool.
Ja, und dann kommt ja Hudson zu Bridger und sagt ihm ja, McGaffel will dir sprechen. Aber merkt auch, dass Bridger noch einen Moment braucht mit Ford und sagt, ja, leider habe ich O'Neill gesagt, dass er jetzt den Funk warten soll. Also gibt ihm noch so ein bisschen Zeit. Und dann schauen sich ja Bridger und Ford an und überlegen, was sie mit den Kristallen machen. Also ob sie ihm wirklich jetzt McGaff und der OEO geben wollen oder nicht. Oder sagen, ja, wir konnten nichts bergen. Und sie sagen, naja, es ist nicht unsere Entscheidung, sondern es ist die Entscheidung von Deckwood, also er soll darüber entscheiden, was damit passiert, als Vertreter der Gelfs. Und dann sehen wir auch Deckwood, wie er diesen einen Kristall dann so eine Abspieleinheit reinschiebt. Es sieht schon aus wie so eine große, durchsichtige Art Videokassette. Und dann schaut er sich auch das Video an, also es ist ein Hologramm von diesem Gelf, der sich da ja gemeldet hat. Und er ist so ein bisschen wie Deckwood, der sagt, ja, und Dr. Verashek sagt, ich bin sehr schlau und er ist mein Freund und ich habe mich jetzt hier für ihn freiwillig gemeldet, um ihm zu helfen, um dass es irgendwie uns besser geht, weil er macht irgendwelche Medizin. Also da wird er ja richtig wütend, als er merkt, dass man also nicht nur ihn veräppelt hat und verarscht hat, sondern auch den Gelf.
Ja, er ist dieser abgebildete Gelf. Der ist naiv, muss man sagen. Sehr, sehr kindlich. Und selbst Deckwood erkennt, dass das eigentlich schon ganz schön, ja, verwerflich ist, so eine Person, und das sind ja Gelfs, sind ja Personen, in einer Notlage auszunutzen. Und das finde ich ganz schäbig, passt aber in diese ganze Story gut rein, dass er sich damit auseinandersetzen kann. Und ob er das nun vernichtet oder nicht, am Ende spielt es keine Rolle. Aber er setzt sich mit dieser Situation auseinander und das finde ich gut. Denn wenn das irgendein Mensch macht, der dann entscheidet, Daumen hoch oder runter, ist das ein bisschen schwierig. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Pritcher entscheidet oder auch Ford, dass sie ihm alle quasi zugestehen, dass ein Gelf das am Ende entscheiden kann. Und das ist für mich, für diese Folge, für diesen Sachverhalt ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist der einzig mögliche Ausweg so in dieser Folge. Ne?
Ja.
Ja. Ich meine, gut, man könnte jetzt sagen, der Kurz soll das auch nicht alleine entscheiden, sondern sondern da vielleicht noch mit anderen sprechen und so, aber aus dramatischen Gründen ist das schon genau der richtige Ausweg, dass er diese Entscheidung trifft. Und das ist ja auch nochmal furchtbar. Also wenn man diesen den anderen Decker das sieht und wie er sich einfach freut und man weiß, ja, du wirst das nicht überleben und an dir werden ganz schlimme Experimente durchgeführt werden. Das ist auch nochmal ganz gruselig, ja.
Was ja auch noch eine gute, starke Szene ist, also wir haben ja gesehen, als sie die Leiche gefunden haben, dass er die Hundemarke an sich genommen hat und jetzt hängt er sie ja mit um, also hängt sie an seine Hundemarke mit dran. So als Erinnerung, also weil er ja vorher auch gesagt hat, warum, wir müssen ja was tun gegen das Vergessen. Also er will sich dran erinnern, weiter.
Und ich finde, es ist halt schön, weil diese Marke trägt er am Herzen. Also für mich war das halt auch so sinnbildlich, du bist jetzt bei mir oder wie auch immer. Also fand ich einen schönen Abschluss.
Ja, ganz am Ende sind wir noch nicht, denn wir gehen wieder zurück in den Turner Park. Wo wir am Anfang gestartet sind und da sitzt der Viracek immer noch auf der Bank. Gut, ist jetzt ein bisschen convenient, aber da trifft Ford nochmal auf ihn und stellt ihn nochmal zur Rede. Ne? Also und sagt ihm, damals war ich nur ein kleiner Ensign und konnte mich nicht wehren, aber jetzt kann ich es tun. So, ja. Erleichtert dann, glaube ich, sein Gewissen noch ein bisschen.
Ja. Er wäscht sich auch ein bisschen rein, muss ich auch sagen. Also es ist, ich finde, man sollte halt nicht einfach so die Absolution erteilen, aber er ist zumindest nicht böswillig gewesen. Das konnte man Ford ja bisher noch nie vorwerfen. Und ja, er wäscht sich hier so rein und es ist auch irgendwie in Ordnung, was aber für mich nicht für Pritchard funktioniert.
Nee, der ist einfach weg jetzt.
Ja. Der ist ein bisschen verbrannt.
Den sehen wir ja auch nicht wieder. Also so einen richtigen Abschied hat er ja nicht. Also seine allerletzte Szene in Sequest war ja jetzt die Szene, wo er mit Ford zusammen am Tisch sitzt. Und das war's. Also wir sehen auch nicht, wie
er... Wenn die Staffel länger gewesen wäre, ne, man weiß ja nicht...
Vielleicht nochmal eine Szene mit Lukas.
Gemacht hätte. Ja. Genau, ja.
So, dass ich sage, gehen wir gleich ins Fazit, oder? Wir haben jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Peter, du darfst anfangen als Gast.
Okay, ja, vielen Dank. Ich habe ja schon ein paar Hinweise gegeben, wie ich es denn so fand. Also ich fand erstmal, das Schauspiel war, es waren ja viele auch so kleinere Rollen vertreten und die waren alle gut gespielt. Ich fand die Szenen in diesen aufgeschweißten Röhren gut, die waren glaubwürdig. Alien-Gefühl kam auf mit diesem Scanner. Ich fand auch die CGI war schön. Es gab so zwei Schauplätze, einmal in dieser Höhle und einmal an Bord der Sequest. Und all das hat für mich gut funktioniert. Es wurden ja große oder dicke Bretter gebohrt. Diese Story war jetzt nicht mit Comedy versehen, so gar nicht. Und es war schwer, das Thema. Und es wurde gut aufgearbeitet. Selbst die Maske, vergiss es, also das ist wirklich das, was am wenigsten auch noch, also es war gut verkraftbar, dass der alte Mann halt offensichtlich auf alt geschminkt war, gar kein Problem. Das Einzige, woran ich mich so ein bisschen gerieben habe, war eben, dass Deckwood diesen Felsen angefasst hat und dadurch Visionen bekommen hat, aber okay, sei es drum. Das ist Teil von Sequest und er hat jetzt halt so Psy, ja, Flashbacks, was auch immer. Die eigentlichen Flashbacks von Ford in Schwarz-Weiß, die dann dagegen so ein bisschen komisch aussahen. Nein, aber ich fand das auch das gut gemacht. Das hat der Story wirklich gut getan, wie ich fand. Insgesamt hat mir diese Folge so gut gefallen wie bisher noch keine, die ich gesehen habe. Und deswegen gebe ich hier mal tatsächlich 4 Aale.
Der Aal, Peter. Okay. Kann ich mir so vorstellen, wie du auf dem Marktplatz stehst.
Ja, und eine Makrele gibt es noch oben drauf. Nein, also tatsächlich, ich gebe 4 Delfine. Es ist wirklich, ich fand die ganze Aufmachung, die ganze Geschichte gut umgesetzt. Sicher, das ist nicht das, wo ich sage, boah, das musst du dir noch mehrmals im Leben angeschaut haben. So krass ist das auch nicht. Aber all das fand ich echt gut umgesetzt und ich finde es eigentlich volle Punktzahl würdig. Deswegen, das ist meine Wertung.
Cool. Ja, mach ich mal weiter. und stimme dir zu. Ganz okay. Grundsätzlich. Also ich fand das wirklich toll gemacht. Ich fand, uns wurde auch was geboten. Und zwar auch ohne, dass so das ganz große Action-Drama aufgemacht wurde oder die ganz große Superstation gezeigt wurde oder wie auch immer. Das war ja schon alles ein bisschen reduziert. Also ich fand das so genau richtig von der Inszenierung. Ich bin da flott durch sozusagen. Nicht das fröhliche Flott, aber ich war die ganze Zeit super unterhalten. Das Maß stimmte einfach. Also auch wie sie da immer hin und her gewechselt haben zwischen Sequest und diesen Gängen und auch mal kurz mit dieser Allianzstation. Ich meine, wie lange haben wir die gesehen? Am Stück eine Minute oder so, aber trotzdem war das auch die ganze Zeit präsent. Und ja, hartes Thema, über das man viel nachdenken kann. Cool gespielt. Ich fand die auch richtig, richtig gut. Ich gebe auch 4 Delfine. So.
Dann mache ich es kurz und gebe die auch noch hinterher. Und von mir gibt's die auch noch. Also nach allem, was ihr gesagt habt, dafür, dass ich es am Ende nicht aufgelöst haben und na, jetzt vergeben wir uns alle und happy und es ist alles wieder gut und Pritchard bleibt weiter der Supercaptain, sondern man lässt einen ja wirklich mit diesem Kloß im Hals, lässt man einen zurück. Und das fand ich gut. Also, dass sie nicht wieder alles komplett auf Null gedreht haben, sondern dass das nachhalt. Was ja bei vielen 90er Science-Fiction-Serien mit jede Woche ein anderer Planet oder eine andere Mission nicht der Fall war. Also das fand ich echt super.
Ja, schon überraschend. Ne?
Ja.
Ja.
Richtig gut.
Ja, krass.
Gutes Drehbuch.
Wir haben eine richtig gute Folge gesehen.
Ja. Spannend. Hätte ich so auch nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt.
Ja.
Ja, weil so der Titel am Anfang, der Fluch von Banaba Island, das klingt ja nach einer schlechten Outer Limits-Folge, ja. Aber
stimmt.
Kommt ja richtig was gut drauf. Ja, und ich habe jetzt Meeresfakten rausgesucht, die jetzt das Gegenteil sind. Ja, nachdem die Folge doch schon mehr so düstere Themen hatten und in letzter Zeit auch die Meeresfakten sehr negativ waren, weil halt einfach viele negative Sachen mit unseren Meeren und Ozeanen passieren, dachte ich, suche ich mal eine positive Nachricht heraus. Und die hatte was zu tun mit dem Monterey Bay Aquarium, Taylor Swift und Ottern. Also das Monterey Bay Aquarium kennen alle Trekkies eigentlich aus dem Film Star Trek 4 Zurück in die Gegenwart, weil hier wurden die Aquariumszenen gedreht, wo Spock und Kirk auf die Buckelwale treffen, die sie mit in die Zukunft nehmen, um die Erde zu retten. Und das Aquarium liegt, wie gesagt, im kalifornischen Monterey und ist eines der größten öffentlichen Schauaquarien der Welt. Es wurde 1984 eröffnet, dank einer 55 Millionen Dollar Spende von David Packard auf dem Gelände einer ehemaligen Fischfabrik in der Canary Row. Und da leben etwa 35.000 Meerestiere von über 550 Arten und das geht von Nacktschnecken zu Seesternen bis hin zu Quallen, Haien und Pinguine. Aber auch Otter. Und es gibt halt verschiedene Aquarien, über 200 Becken. Und das größte Becken davon ist die Outer Bay. Das umfasst etwa 4 Millionen Liter Wasser. Und dort hat man halt auch ein Tangwaldbecken, wo Seeotter leben. Und dann gibt es halt auch noch eine Terrasse, wo man Seeotter in freier Wildbahn beobachten kann. Otter-Videos sind im Internet die neuen Katzenvideos. Also das ist so ein Ding, dass man sich halt Videos von kleinen Ottern anschaut. Die sind ja auch sehr putzig, wie sie auf dem Rücken liegen und schlafen oder dann was essen und das dann zwischen ihren kleinen Pfoten halten. Und ein ganz großer Otter-Fan ist der Freund oder Verlobte von Taylor Swift, Travis Casey. Sie hat ja jetzt vor kurzem ein neues Album herausgebracht, Life of a Showgirl. Und bei der Premiere hat sie ein T-Shirt getragen, ein altes Vintage-T-Shirt vom Monterey Bay Aquarium mit Ottern drauf. Und Alle Swifties haben daraufhin das Aquarium mit Anfragen bombardiert, wo man denn dieses T-Shirt kaufen kann. Und da hat das Aquarium dann beschlossen, okay, wir legen das T-Shirt wieder auf, weil das gab es nicht mehr. Und jeder, der mindestens $65.13 für die Unterstützung verletzter, verwaister Otter spendet, erhält so ein T-Shirt per Post. Ja, und innerhalb kürzester Zeit gelang es dem Aquarium, also innerhalb von 15 Minuten waren $100.000 zusammengekommen schon. Und als Ziel hatten sie $1.3 Millionen zum Otterschutz einzuwerben und das waren innerhalb von weniger als 8 Stunden erreicht. Es kommen immer mehr Nachbestellungen an und beauftragt mit deren Druck. Der T-Shirts ist eine kleine Druckerei mit nur 50 Beschäftigten und die kommen gar nicht hinterher. Sodass einfach eine Albumveröffentlichung doch etwas Gutes hatte für den Tierschutz.
Ja, und damit tauchen wir wieder auf und freuen uns, wenn ihr uns kontaktiert auf den bekannten Wegen. Das geht einmal auf den sozialen Netzwerken über Blue Sky und Mastodon, da sind wir als @darwinpod unterwegs, oder per E-Mail, ganz alt und klassisch, an darwinpod@web.de. Und wenn ihr akustisch noch nicht genug bekommen habt heute, dann verweisen wir auch gern nochmal auf unsere Darwinpod Spotify Playlist. Und es ist das Privileg des Gastes oder der Gästin, da einen Song draufzusetzen. Und Peter, welchen Song möchtest du denn spielen?
Also ich hatte mir eigentlich scherzhaft eigentlich gedacht, weil Deckwood fasst diesen Felsen an, Rock, I Wanna Rock draufzusetzen. Das möchte ich nicht.
Okay.
Ich möchte etwas, was sehr gut zum Thema passt, und zwar den Titel von Donovan, Universal Soldier, der eben die Kritik aufmacht zu Soldaten, die eben doch eine Schuld mit sich tragen. Also, ja, den hätte ich gerne drauf. Passt.
Donovan hatten wir auch schon mal mit Eve of Destruction. Ja, ja. Ich sehe ein Muster.
Aha, wunderbar. Okay.
Ja, vielen Dank. Und schön, dass du da warst, Peter.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
Und dann verabschieden wir uns von euch und sagen tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.